Ich begrüße zum zweiten Tiefenfokus, dem kleinen Companion Piece der Begleitsendung, dem Audiopodcast zu Im Fokus, dem Kommentar, politischen Kommentarmagazin der Volkshochschule Reutlingen für diejenigen, die auf YouTube unterwegs sind, einfach im Kanal der Volkshochschule zu finden. Und hier am Mikrofon ist Timo Stösser und bei mir ist heute Matthias Hofmann, Fokuskenner. Kennen ihn schon bereits, Stammgast bei uns auf YouTube. Hallo Matthias erstmal.
Ja, hallo an dich, lieber Timo, und natürlich an die Zuhörenden. Ich freue mich, wieder einmal hier sein zu dürfen.
Freue mich auch, dass du hier bist, und der Vorteil am Audioformat, deswegen auch das Begleitstück zum Fokus auf YouTube, ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe, um über komplizierte Themen zu sprechen. Und wir haben uns einem der vielleicht kompliziertesten Themen zurzeit angenommen, um das Ganze mal hier einzusortieren. Wir nehmen heute am 24.10. auf. Das heißt, der Israel-Palästina-Konflikt ist in einer denkbar kritischen Phase, vielleicht sogar in der kritischsten. Die israelischen Truppen stehen an der Grenze zu Gaza. Die Invasion ist noch nicht passiert zum Zeitpunkt der Aufnahmen. Man weiß auch nicht, ob sie kommt. Das ist momentan natürlich umstritten. Die Situation bekanntlich ein Pulverfass ohnegleichen. Also Stichwort Flächenbrand auch immer wieder zu hören. Die Weltpolitik da jetzt auch natürlich sehr zugegen. Und die Frage, wie konnte es zu so einer komplexen Situation kommen? Eigentlich sind es zwei Situationen. Die erste ist sehr leicht, das muss man an der Stelle natürlich ganz, ganz klar sagen. Das war ein terroristischer Angriff der Hamas, allerdings Terrorismus auf einem Ausmaß, das man nicht so oft findet. Im Grunde genommen ein kompletter Krieg. Das kann man nicht mit den Anschlägen vergleichen, die davor waren. Insofern natürlich hat Israel alles Recht zur Selbstverteidigung. Nichtsdestotrotz merkt man auch in den Reaktionen, wie sie sich vor allem in den letzten fünf Tagen entwickelt haben, dass hier eine extrem komplexe Situation für beide Seiten vorliegt. Grund genug, vielleicht mal zu probieren, geschichtlich ein bisschen hinzugucken, wie die Situation so entstehen konnte, warum der Nahe Osten so ein brisantes Pulverfass ist, was hier die Probleme im Gebiet sind. Damit würde ich eigentlich fast an dich übergeben, Matthias. Erstmal, du wählst den Anfang. Wo müssen wir beginnen, hier eine Erklärung zu suchen, wenn wir in den Nahostkonflikt gucken wollen?
Ja, das ist natürlich die spannende Preisfrage, wie weit wir zurückgehen wollen. Aber ich denke, das, was für heute, für die heutige Situation sicherlich nicht unerheblich ist, ist, wir sprechen bereits im 19. Jahrhundert vom sogenannten Krankenmann am Bosporus. Und dieses riesige Osmanische Reich ist also dabei, sich selber aufzulösen. Letztendlich geschieht es damit Ende des Ersten Weltkrieges. Und in dieser Endphase kommt es eben dazu, dass wir die ersten großen Auswanderungswellen von europäischen Juden ab den 1880er Jahren erleben, die dann hier nach Palästina gehen, in ihr gelobtes Land. Weil in den Synagogen Europas der Wunsch und der Gedanke, irgendwann wieder mal zurückzukehren, niemals erloschen ist. Und warum sind die ausgewandert? Die europäischen Staaten fangen an, im ausgehenden 19. Jahrhundert sich zu Nationalstaaten zu wandeln. Und einem Nationalstaat ist natürlich wichtig, die eigene Kultur hochzuhalten und alles Fremde, ob das nun Ausländer sind oder eben auch andere Religionen sind, zu negieren und sie dann eben auszugrenzen. Und das erfahren die Juden in Europa im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und entschließen sich dann, die ersten quasi nach Palästina in ihr gelobtes Land auszuwandern. Palästina ist damals die osmanische Provinz Palästina, deswegen sprechen wir auch von Palästina.
Natürlich, wir reden jetzt hier von einer Zeit, von einer Auswanderungswelle, wie du gerade gesagt hast. Da ist in dem Fall jetzt kein Zwang. Also wir haben hier keine Zwangsumsiedlung oder alles, wovon man heute vielleicht, wenn man sich die Situation unten anschaut, reden könnte.
Nein, das ist keine Zwangsumsiedlung. Das sind Menschen, die also sagen, die Situation in Europa finden wir nicht mehr für lebenswert. Wir möchten jetzt unsere Zukunft suchen in unserem gelobten Land und deswegen wandern die aus. Wie gesagt, die Repressalien in Europa waren schon sehr stark gewesen, allerdings natürlich noch nicht so, wie das dann im Dritten Reich sich in den 30er Jahren abgespielt hat. Das dürfte auch den Zuhörenden klar sein. Aber man hat eben die Chance ergriffen. Wie gesagt, das Osmanische Reich war jetzt nicht in der Lage, sie großartig abzuhalten. Und man hat sich dort angesiedelt. Die Juden sind gekommen und haben den Arabern vor Ort Land abgekauft. und dann sich hier im anzusiedeln. Die ersten Probleme sind dann aufgetreten, dass die großen Großgrundbesitzer in Palästina das Land verkauft haben, aber ihre Bauern, die selber auf dem Land gearbeitet haben, darüber wohl nicht so wirklich in Kenntnis gesetzt haben und die natürlich von der Entscheidung ihres Herrn nicht wirklich begeistert waren. Auf einmal, dass dann Juden hergekommen sind und ihnen quasi, so wie sie das verstanden haben, das Land wegnehmen, wobei das nicht so war. Die haben das, wie gesagt, abgekauft. Zumindest was jetzt hier im 19. Jahrhundert oder auch Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war. Das muss man einfach mal so explizit hier erwähnen.
Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn wir einen Schritt vorangehen, kommt man dann ja sehr schnell zum wahrscheinlich größten Eingriff, der die Situation oder die Landlage, sagen wir mal, im Osten prägt.
Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, wir müssen natürlich auch ganz wichtig erwähnen, diese Bewegung, die wir da erleben, gipfelt quasi in dem Zionistenkongress in Basel 1897, wo sich die Juden Europas eben in Basel versammeln. Der Vorredner ist Theodor Herzl, heute auch der Vater des Staates Israel, wo man sich dann eben besprochen hat, wie man zukünftig vorgehen will, dass man das etwas strukturierter machen will, also jetzt nicht vereinzelt dort Leute sich hinbegeben und da eben Land kaufen, sondern dass das also wirklich in einem Staatskonstrukt irgendwann enden sollte. Also das hat man in Basel schon beschlossen und hat dann nach 1897 Schritte in die Wege geleitet, also auch mit der Obrigkeit zu sprechen, um eben eine größere Auswanderung von Juden aus Europa nach Palästina zu organisieren. Und da ist dann eben auch der Gedanke entstanden, wir wollen dort einen Staat schaffen. Also da ist wirklich die Gründung 1897 auf diesem Zionistenkongress, das ist quasi so der Anfang, der also auch diese Auswanderungswilligen jetzt mehr gebündelt hat und das wirklich ein großer Plan daraus geworden ist.
Du sagst jetzt natürlich auch ansiedeln im damals noch der osmanischen Provinz Palästina. Wir merken schon, es ist jetzt in dem Sinne, sagen wir, wirklich kein kriegerisches Vorgehen. Aber wir müssen an der Stelle auch hinterherdenken, natürlich Palästina als zweiter Strang. Wir haben jetzt gerade über Israel, die Entstehung von Israel eigentlich geredet, ein Stück weit, so die ersten Schritte. Wie ist es auf der anderen Seite in Palästina? Die osmanische Provinz, das Osmanische Reich verschwindet. Was passiert mit dem Land Palästina dann?
Also das Land Palästina, das gibt es ja so nicht. Das ist eine osmanische Provinz, also innerhalb des Osmanischen Reiches. Und das verschwindet nicht einfach so. Das Osmanische Reich tritt dann in den Ersten Weltkrieg ein, auf der Seite der sogenannten Achsenmächte, also Österreich und Deutschland. Und in diesem Zusammenhang versuchen natürlich Briten und Franzosen, die mit Masse in Nordafrika anlanden und dann Richtung Istanbul marschieren, dieses Osmanische Reich also in seinen Grundfesten zu erschüttern und schlicht und greifend dann Istanbul auch irgendwann zu erobern. Dazu kommt es nicht, aber das Osmanische Reich steht natürlich am Ende des Ersten Weltkrieges auf der Verliererseite und muss damit natürlich große Gebiete abtreten. Wir kennen ja die Beendigung des Ersten Weltkrieges in Deutschland durch den sogenannten Versailler Vertrag. Dieser Versailler Vertrag ist ein Teil der sogenannten Pariser auch Vorortsverträge, weil jede besiegte Nation hat einen eigenen Vertrag bekommen. Die Deutschen den Versailler Vertrag, die Österreicher den Frieden von Saint-Germain und das Osmanische Reich den Frieden von Sèvres. Das sind alles Vororte von Paris. Deswegen heißt der Friedensvertrag offiziell die Pariser Vorortsverträge. Der Friedensvertrag von Sèvres, also der Versailler Vertrag hat also vorgesehen, dass wir, glaube ich, ungefähr 13% unseres Territoriums verloren haben. Die Deutschen im Frieden von Saint-Germain, für die Österreicher, die haben 70% ihres Territoriums verloren. Und im Friedensvertrag von Sèvres, die verlieren 90% ihres Territoriums. Also vom Osmanischen Reich bleibt eigentlich nur noch Kleinasien übrig, also die heutige Türkei. Wobei auch der Vertrag von Sèvres noch ein armenisches Staatsgebiet kennt und ein kurdisches autonomes Gebiet oder eventuell ein Staatsgebiet. Das Problem mit dem Friedensvertrag von Sèvres: die Kommission der Osmanen hat in Paris diesen Vertrag unterschrieben. Allerdings, wie sie auf der Rückreise waren, hat der Sultan das Parlament aufgelöst. Somit konnte der Friedensvertrag von Sèvres keine Rechtsgültigkeit erlangen, weil das Parlament diesen Vertrag nicht ratifizieren konnte. Aber wir haben die Situation im Osmanischen Reich bereits Ende des 19. Jahrhunderts erfahren wir dort auch eine gewisse Nationalisierung. Das sind die sogenannten Jungtürken, die sich mit Masse aus dem türkischen oder osmanischen Militär rekrutieren, die dafür eintreten, eine Türkisierung des Osmanischen Reiches zu vollziehen. Und da kommt es also auch innenpolitisch zu massiven Problemen. Und diese Jungtürken gehen dann im Anschluss hin, nach dem verlorenen Krieg. Ein bekannter Jungtürke, Mustafa Kemal, genannt Atatürk, entschließt sich dann, obwohl es das Osmanische Reich noch gibt, obwohl der Sultan noch in Istanbul sitzt, eine Gegenregierung in Ankara zu begründen, 1920. Und in den nächsten Jahren ist es denen eben so, dass diese Jungtürken das Osmanische Reich bekämpfen. Der Sultan verlässt dann 1922 das Osmanische Reich, was immer noch existiert. Und dann wird eben ein neuer Staat gegründet. Allerdings, bevor der Staat gegründet werden kann, stellt man fest, dass man überhaupt noch keinen rechtsgültigen Friedensvertrag hat. Und deswegen kommt es dann im Juli 1923 zum Frieden von Lausanne. Das ist dann quasi der Friedensvertrag der noch nicht gegründeten Türkei mit den europäischen Siegermächten. Und was dort festgelegt wird, das ist dann auch rechtsgültig für die dann zu entstehende Türkei. Was ich damit noch sagen wollte, obwohl der Friedensvertrag von Sèvres keine Rechtsgültigkeit erlangt hat, stimmen die Jungtürken, die also eine Türkisierung des Osmanischen Reiches als Ziel hatten, diesen Gebietsabtretungen zu, weil die Jungtürken schon immer gesagt haben, mit den Arabern wollen wir nichts zu tun haben. Und dieser Vertrag von Sèvres sah ja vor, wie gesagt, alles südlich von Kleinasien in eine neue Zukunft zu schicken, also vom Osmanischen Reich zu trennen. Und im Anschluss des Ersten Weltkrieges werden dann eben die Mandatsmächte oder die vom Völkerbund, vom frisch gegründeten Völkerbund wird Großbritannien und Frankreich mit dem Mandat beauftragt, aus der Restmasse des Osmanischen Reiches neue Staaten zu kreieren.
Also wirklich die Restmasse, wir haben gerade geklärt, die Türkei steht selber und alles, was drunter, die ganze Kurve quasi südlich und jetzt reden wir bis runter nach Ägypten, also auch genau über den Nahen Osten.
Bis nach Marokko rüber. Marokko, das gehörte nicht mehr zum Osmanischen Reich und alles östlich von Marokko war theoretisch Osmanisches Reich gewesen. Theoretisch war es noch, aber wir erleben ja schon, dass die Briten und Franzosen sehr stark vor Ort sind, was sie dann ja letztendlich dann auch zu neuen Staaten kreieren. Aber wie gesagt, dieses ganze Osmanische Reich wird also zerflettert, weil eben die Jungtürken mit den Arabern nichts zu tun haben wollen und dann, obwohl der Vertrag nicht rechtsgültig geworden ist, dem also zugestimmt haben.
Und so kommt es quasi zur ersten Landverteilung nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
Wie sah die aus? Was ist da genau passiert in der Region?
Ja, also die Briten und Franzosen hatten also vom Völkerbund den Auftrag bekommen, aus der Restmasse des Osmanischen Reiches neue Staaten zu kreieren. Und was wir ja auch oftmals in den heutigen arabischen Staaten feststellen, dass die Grenzziehungen jetzt nicht willkürlich sind. Oftmals sind das ehemalige osmanische Provinzen oder teilweise auch mit dem Lineal gezogen, wenn man sich Ägypten anschaut. Das ist so die Manie, die wir halt bei den ehemaligen Kolonialmächten, Frankreich und Großbritannien, auch so in Afrika gesehen haben. Ich nehme ein Lineal, ziehe eine Linie, habe ich eine Grenze. Und so hat man eben auch hier...
Was natürlich auch schön wieder mal unterstützt, dass Grenzen reingemachte Konstrukte
ja,
sind.
Ja, ganz genau. Also
ja.
Man hat natürlich dabei sich überhaupt keinen Kopf gemacht, werfe ich da irgendwelche Kulturen zusammen, die noch nie miteinander konnten oder trenne ich vielleicht sogar eine Kultur, dieses Bewusstsein gab es nicht, diese Wissenschaft dahingehend gab es auch nicht. Also es ist natürlich, kann man das den Briten und Franzosen vorwerfen, aber wie gesagt, das Bewusstsein, dass man da irgendeinen Fehler machen könnte, indem man da irgendjemand zusammenwürfelt, der noch nie miteinander konnte oder wie gesagt, Kulturen trennt, das Bewusstsein gab es nicht. Die Briten und Franzosen haben den Auftrag bekommen, den nächsten 40 Jahren da also neue Staaten zu kreieren. Und das haben sie dann auch in der Folge getan. Also wir kriegen dann der erste Staat, der in Unabhängigkeit entlassen wird, ist 1922 Ägypten. Dann geht es weiter. Ich weiß es die normale Reihenfolge nicht. 1932 wird Saudi-Arabien gegründet, 1934 der Irak, 1944 dann Syrien und so geht es dann eben weiter. Und der letzte Staat, der in die Unabhängigkeit entlassen worden ist, ist Bahrain mit 1972. Also man hat sich ein bisschen mehr Zeit gegeben als die veranschlagten oder ursprünglich veranschlagten 40 Jahre.
Diese Unabhängigkeit, das riecht ja doch nach klassischem Kolonialismus. Wenn du sagst, die Unabhängigkeit entlassen, gab es eine Zeit davor. Wie sind dann die Einflussbereiche in dieser Gegend? Also wahrscheinlich auch Englisch und Französisch bringen, oder?
Natürlich, es gab ja bereits 1916 das Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien, das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen, wo Großbritannien und Frankreich zumindest mal den Nahen Osten in eigene Interessensgebiete aufgeteilt hat. Den Briten lag also sehr viel daran, daran, vor allem alle Hafenstädte zu bekommen, wo man im Hinterland der Hafenstädte Öl gefunden hatte. Der Hintergrund dafür, die Briten waren einerseits nach wie vor noch die weltbeherrschenden Seemacht gewesen und hat das eben auch wieder durchgesetzt, indem sie eine große Flotte hatten. Zum anderen hat der damalige Marineminister, ich glaube es war 1912, Winston Churchill, der Name dürfte allgemein geläufig sein, verfügt, dass die Kohlebefeuerung auf den britischen Kriegsschiffen auf Ölbefeuerung umgestellt worden ist. Weil mit der gleichen Menge Öl statt Kohle kommt man weiter als mit Kohle. Und deswegen waren es natürlich die ganzen Ölhäfen für die Briten sehr interessant. Und wenn man sich auf Landkarten im Internet das mal anschaut, man sieht also da, wo die Ölhäfen sind, da haben die Briten gesagt, das ist unseres.
Ist auch sehr spannend zu erwähnen. Es gibt tatsächlich historische Dokumente, die das wortwörtlich so verbriefen, dass in der Vorbereitung dieses Abkommens explizit auf die Ölvorkommen verwiesen wurde.
Ja, klar.
Also das war da durchaus schon sehr früh präsent.
Das Problem, oder was heißt das Problem? Es gibt ja viele Probleme. Die Briten haben zeitgleich, wie sie diesen Vertrag mit den Franzosen abgeschlossen haben, allerdings auch das Gebiet in Teilen den Arabern versprochen. Man hat ihnen versprochen, ein großes arabisches Reich begründen zu wollen. Und die Briten setzen ja dann im Krieg gegen das Osmanische Reich nicht nur eigene Kräfte ein, sondern sie haben vor allem den ehemaligen Archäologen und Geheimagenten Lawrence von Arabien, der also im Auftrag von Großbritannien hier diese arabischen Stämme eint, um dann mit ihnen zusammen gegen das Osmanische Reich zu ziehen. Und also man hat den Arabern ein großes Reich versprochen gehabt und man hat in der sogenannten Balfour-Deklaration von 1917, der damalige britische Außenminister Arthur Balfour, hat also den Juden von Großbritannien versprochen gehabt, ihnen eine jüdische Heimstätte in Palästina, also in dieser osmanischen Provinz Palästina, zu begründen. Und man muss wohl vermuten, dass die Briten weder ein Interesse daran hatten, den Juden etwas zu geben, noch den Arabern. Wie gesagt, sie wollten das eigentlich für sich haben, das Gebiet, beziehungsweise für die Franzosen haben. Man hat hier, denke ich, von britischer Seite sehr schön diese Araber und Juden missbraucht, wenn man das so deutlich mal sagen darf, um britische Interessen hier eben durchzusetzen. Gerade diese Erklärung von Balfour vermute ich, dass die Briten vor allem die Idee hatten, dass sie mehr Soldaten für den Ersten Weltkrieg generieren können. Die Briten hatten bereits seit 1916 massive personale Nachwuchsprobleme gehabt. Der Versuch, die Amerikaner in den Krieg hineinzuziehen, war zwar erfolgreich gelaufen. USA erklärte im April 1917 den Achsenmächten den Krieg. Allerdings die Amerikaner, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hatten 1917 keine Armee gehabt. Die hatten ungefähr 50.000 Mann, die sich im Mittleren Westen mit den Indianern die Schädel eingeschlagen haben. Aber es war keine Armee zur Verfügung, die sie hätten nach Europa schicken können. Und man kennt das ja noch aus dem Schulbuch, da gibt es dieses bekannte Bild, wo der Amerikaner sagt, wir brauchen dich für unsere Armee. Das ist also
Uncle Sam.
Genau, und das ist genau diese Werbung der USA, hier also Freiwillige zu generieren. Und die ersten größten Truppenverbände der USA, die in Europa auftauchen, ist im Juli 1918. Also so lange haben die gebraucht, um eine Armee aufzustellen. Also der Wunsch der Briten, sie quasi personell zu entlasten, ist nicht möglich, weil die Amerikaner keine Armee haben, also keine Armee, die sie hätten schicken können. Und ich vermute, diese Balfour-Deklaration von November 1917 soll so ein bisschen generieren, dass die Juden sich verstärkt freiwillig für die britischen Streitkräfte melden, um diesen massiven Personalersatz, den man ja dringend vonnöten hatte, irgendwie zu ergänzen. Weil wir sehen ja im Nachklang des Ersten Weltkrieges, als sie dann Mandatsmacht sind, sie gründen eine Reihe von Staaten, wie ich das eben schon erwähnt habe, ein jüdischer Staat ist nicht dabei. Das macht dann erst die UN 1947.
Da sind wir dann den entscheidenden Schritt weiter. Der Zweite Weltkrieg hier jetzt komplett aufzuarbeiten, würde einfach zu lang gehen. Aber natürlich dieser Moment um den Staat Israel, die Entscheidung der UN, ist jetzt natürlich der nächste ganz, ganz große Schritt, wobei jetzt schon bereits klar ist, die Region da unten wurde bereits durchgeschnitten und ist eigentlich ein Flickenteppich. Wir haben zum Zeitpunkt in den 1940ern einen Haufen junge Staaten. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir nicht von einer stabilen Region reden konnten, damals und auch ein Stück natürlich auch wie heute. Aber wie kam es zu diesem UN-Entscheid? Was ist dieser UN-Entscheid? Was sagt er aus? Was wurde hier nach dem Zweiten Weltkrieg rund um das heutige israelische Staatsgebiet entschieden?
Ja, auch wenn die Briten natürlich jetzt nicht ihr Versprechen quasi wahrgemacht haben aus dieser Balfour-Deklaration, sind ja immer mehr Juden aus Europa hier jetzt nach Palästina ausgewandert. Natürlich dann verstärkt in den 30er Jahren durch das Deutsche Reich bzw. die Nationalsozialisten, die ja nun die Juden ja am liebsten alle vernichten wollten. Da gab es dann auch eine größere Auswanderungswelle, sind also immer mehr gekommen. Und dadurch wird natürlich die Situation in Palästina selber sehr, sehr schwierig. Die Briten verweisen immer darauf, dass die Juden doch bitte die kulturellen Eigenheiten der vor Ort lebenden Bevölkerung nicht großartig gefährden sollten, weil sie die ganze Zeit Angst haben, dass das quasi explodieren kann. Und aufgrund der schlimmen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, vor allem was das Deutsche Reich dort angerichtet hatte, jetzt bezüglich der Juden, wird natürlich der Druck der internationalen jüdischen Community auf die internationale Staatengemeinschaft, dass sie endlich sich entschließen soll, ihnen einen Staat zu geben, immer größer. Und es beginnen also schon 1946 die Diskussionen in der UN, wie denn das ausschauen soll. Und es werden zwei Ideen dann favorisiert. Die eine Idee sagt, wir machen eine Einstaatenlösung, wo beide Kulturen untergebracht werden, oder wir machen eine Zweistaatenlösung. Diese Einstaatenlösung ist vor allem von der Arabischen Liga auch so ein Zusammenschluss von verschiedenen arabischen Staaten, die es zu diesem Zeitpunkt schon gegeben hat. Die waren für die Einstaatenlösung. Was sie gesagt haben, passt mal auf, Einstaatenlösung, super Idee. Wir sind einfach mehr als die Juden, und wenn wir die Einstaatenlösung haben, sind wir die ganz schnell wieder los, weil die Araber mochten diese Juden nicht. Deswegen hat man dann in der UN diese Zwei-Staaten-Lösung favorisiert, dass man gesagt hat, ja gut, dann kriegt jeder ein Stück Land, dann hat jeder seinen eigenen Staat, und dann kann das ja ganz normal sich weiterentwickeln. Und bei der UN...
Wobei man auch sagen muss, selbst wenn die Briten vorher gesagt haben, man beachte die kulturellen Eigenheiten der Palästinenser etc., es war ja in dem Sinn zu dem Zeitpunkt auch noch kein Verdrängungswettkampf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Verdrängungswettkampf war es keiner, aber man hat natürlich gemerkt, in den küstennahen Gebieten, wo die Juden angelandet sind, haben sie immer mehr Land genommen, und es kommt dort eben zu Konflikten. Das kann man jetzt den Juden nicht anlassen, aber es kommt eben mit der einheimischen Bevölkerung zu Konflikten. Und es ist sicherlich auch ein Grund, dass die Briten es in den Mitte der 40er Jahren leid gewesen sind, quasi da immer zwischen den Fronten zu stehen. Oh. Und die Briten teilen also dann auch mit, dass sie also bereit sind, rauszugehen, und dann, wie gesagt, kommt es zu dem UN-Beschluss, dass es eben eine Zwei-Staaten-Lösung geben soll.
Zumal es natürlich auch der Untergang des britischen Empires ist in der Zeit, das beginnt da natürlich massiv, dass die Kolonien bröckeln und sich Großbritannien zurückzieht.
Die Briten stellen natürlich fest mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass eine koloniale Politik sehr, sehr teuer ist. Und wie eigentlich alle europäischen Staaten waren die Briten eigentlich auch pleite gewesen, im weitesten Sinne, sodass sie eine Politik in den Kolonien schlicht und ergreifend nicht mehr so finanzieren konnten, wie das vorher der Fall war. Wir erleben ja dann auch in Großbritannien den Wandel zu den, wie heißt es, Commonwealth-Staaten. Das sind ja ehemalige Kolonien. Das Ding kriegt einen neuen Namen, weil diese alte Kolonialgeschichte ist einfach nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Mhm. Wir erleben ja dann auch in der ganzen afrikanischen Raum die sogenannte Dekolonisation, wo die ehemaligen Mutterländer hingehen und diese ehemaligen Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. Ohne ihnen allerdings irgendeinen Wegweis an die Hand zu geben, wie man es jetzt am besten macht, sondern die sind einfach froh, dass sie raus können, weil das einfach zu teuer wird.
Damit entsteht aber obendrauf im Nahost jetzt auch erstmal noch ein zusätzliches Machtvakuum, in dem natürlich eine koloniale, allerdings reglementierende Macht sich auch noch rauszieht.
Ja. Und die Briten haben dann ihre Waffen größtenteils den noch Juden hinterlassen. Wir erleben dann nicht nur eine Auswanderungswelle in den 40er Jahren, verstärkt wieder vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa, sondern auch noch eine große Auswanderungswelle aus Nordafrika. Vielleicht auch in Nordafrika haben wir jetzt nach und nach sind die Staaten dort entstanden. Und da kommt es dann eben auch zu Regulierungen gegen die Juden im großen Stil, sodass sich ungefähr 650.000 Juden aus Nordafrika entschließen, eben in das gelobte Land zu ziehen, nach das, was wir dann später Israel nennen. Also es sind nicht nur ausschließlich Europäer.
Okay, das heißt, wir haben das Land Israel jetzt umrissen im Grunde genommen zu diesem Zeitpunkt. Wir haben aber von der UN auch 48, sagtest du, das Bekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
47,
verzeih. Einer Zwei-Staaten-Lösung. Was wurde damals, sagen wir mal, implementiert, um diese Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen? Wo gab es da Hilfestellungen? Wie müssen wir uns die Situation vorstellen von der politischen Seite?
Ja, das war natürlich erstmal spannend. Wie sollen diese zwei Staaten territorial beschaffen sein? Und es wurde dann eine Kommission gebildet bei der UN, die also einen Plan ausarbeiten sollte, wie denn sich nun territorial in dieser Provinz Palästina diese Staaten gestalten sollen. Und man war also bemüht gewesen, dass jeder so ein bisschen Küstengebiet bekommt, dass jeder so ein bisschen ein fruchtbares Gebiet bekommt. Was natürlich bei der Karte auffällt, die Karte kann man wie gesagt auch im Internet sich anschauen, dass in diesem Plan, diesem Teilungsplan, die Juden mit Masse das Gebiet südlich von Jerusalem bekommen. Und das Gebiet südlich von Jerusalem ist die Wüste Negev. Jetzt sollen die Juden gesagt haben, gebt uns Wüste, wir machen sie fruchtbar. Das mag ja alles so richtig sein. Aber wenn man sich das in der Proportion, im Verhältnis anschaut, ist das sehr viel Wüste. Und es ist einfach so, Menschen, die mit Masse aus einer mitteleuropäischen Klimazone kommen, die kann ich nicht in die Wüste versetzen. Das wird nicht funktionieren. Da gibt es automatisch einen Kampf um Lebensraum. Die werden da versuchen rauszukommen. Und jetzt muss man natürlich die Frage, war die UN oder diese Kommission böswillig gewesen? Das könnte man dann bejahen, wenn sie gesagt hätten, wir wissen, dass das Wüste ist und wir packen die dort alle hin. Oder haben die keine Ahnung von der Geografie gehabt? Wir müssen heute weiteres unterstellen, dass sie keine Ahnung von oder keine eingehende Ahnung von der Geografie hatten und den Plan einfach mal so zusammengeschnipselt haben. Das hört sich für viele Zuhörende wahrscheinlich katastrophal an und das wird man mir auch nicht glauben, wenn ich die eine kurze Geschichte hier erzählen darf. Ich war in Afghanistan als Soldat gewesen und ich war im ersten Winter in Afghanistan stationiert gewesen, 2002 und 2003. Der militärischen Führung in der Bundeswehr war es nicht bekannt gewesen, dass es in Afghanistan im Winter schneit. Die haben gesagt, das ist ein orientalisches Land, da ist es warm. Wir hatten demzufolge keine Winteruniform gehabt, das war jetzt nicht das Tragische, aber wir sind damals komplett über Pakistan versorgt worden und mit dem ersten Schneefall Anfang November waren die Passstraßen zu. Da kam nichts mehr. Und wir hatten ein eigenes Dieselkraftwerk dabei, unsere ganzen Fahrzeuge sind mit Diesel gefahren. Das Ende vom Lied war, wir haben die einkommenden Maschinen am Kabuler Flughafen, also Militärmaschinen, enttankt und durften nur so viel Sprit dabei haben, dass sie wieder rausgekommen sind aus Afghanistan und mit dem Kerosin sind wir dann gefahren und haben unser Heizkraftwerk bedient, weil wir keinen Diesel mehr hatten. Das war in der militärischen Führung nicht bekannt gewesen, zumindest in den Leuten, die das verwaltet haben, dass es da im Winter Schnee hat. Also, und das ist 2002, da hatten wir schon Internet. Das ist also, nur um das als Beispiel mal anzuführen, dass solche einfachen Erkenntnisse gar nicht einfach sind. Warum man das so denkt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel, um zu erkennen, dass nicht alles, was man selber glaubt, dass eben doch bekannt sein muss, auch allen bekannt ist.
Man könnte natürlich aufs naheliegendere Beispiel da verweisen, das Sykes-Picot-Abkommen selber, das mit dem Lineal gezogen wurde, wo natürlich nicht über die Geografie nachgedacht wurde, sondern so Pi mal Daumen hier in der Mitte,
yes, du da hast dich
das gespielt. Und es scheint ein bisschen, als sei das hier auch wieder zum Tragen gekommen.
Es ist immer wieder begeisterungswürdig.
Jetzt ist die Situation aber auch damit natürlich noch nicht geklärt, sondern wurde sofort unruhig, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil natürlich mit der Lösung hat man sich auch keine Freunde in der Region geschaffen.
Ja, also die Arabische Liga hat schon im Vorfeld der Staatswählung dann von Israel am 14. Mai 1948 gesagt, also wir werden den jungen Staat Israel angreifen. Und sie sind auch sehr offensiv vorgegangen. Sie haben also die palästinensische Bevölkerung vor Ort angesprochen. Er sagt, passt mal auf, wir werden Israel angreifen und wenn ihr es nicht zwischen die Fronten geraten wollt, dann schaut zu, dass er Land gewinnt. Geht in die Nachbarstaaten, bleibt dort und wenn wir, Entschuldigung, diese Formulierung, das war immer so die arabische Tenor, wenn wir die Juden ins Meer getrieben haben, dann könnt ihr zurückkommen und könnt das Land unter euch aufteilen. Israel selber ist auch an die Palästinenser herangegangen und hat gesagt, passt mal auf, wenn ihr hier bleibt, ihr habt dieselben Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger auch im Staat Israel. Wenn ich vorhin immer von Juden gesprochen habe, damals hat man die Israelis noch nicht, deswegen nicht, dass man jetzt hier quasi sagt, ich würde hier nur von Juden sprechen, aber bis zum Jahr 1948 waren es eben Juden gewesen, erst danach sind es die Israelis mit dieser Staatswertung. Das wollte ich vielleicht noch kurz mal anfügen. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Was dann passiert
Ach so,
und
ja.
die Arabische Liga.
Und 750.000 Palästinenser sind also dieser Aufforderung gefolgt und haben das Land verlassen. Und als dann Ben-Gurion die Verlesung durchgeführt hat, der Unabhängigkeitserklärung, haben dann noch, das war am
Also
14. Mai,
Israels in dem Fall.
ja, Israels, ja, hat in derselbigen Nacht von 14 auf den 15. Mai die Arabische Liga angegriffen. Und muss vielleicht noch kurz erwähnen, kurz nach der Erklärung oder Verkündung der Unabhängigkeit von Israel hat der damalige Präsident Truman angerufen. Wenige Minuten später hat den Staat Israel anerkannt, die Sowjetunion 2 Tage später. Also damit war Israel safe gewesen. Wie gesagt, die Arabische Liga greift an. Die Israelis sind gut gewappnet. Viele Waffen, die die Briten einfach überlassen haben, haben sie dann verwendet. Und es gelingt also den Israelis sehr schnell, dieser vermeintlichen arabischen Übermacht Herr zu werden und dann quasi hier diesen Krieg zu beenden. Und es gibt keinen Friedensvertrag. Es gibt noch nicht mehr mit allen Staaten einen Waffenstillstandsvertrag. Die ziehen sich dann einfach zurück. Und nach diesem ersten Krieg kommt es dann zur Landnahme in Israel.
Wobei man auch hier nochmal ruhig ausführlich darauf hinweisen darf, man hat die Unabhängigkeitserklärung und 24 oder innerhalb von 24 Stunden sofort die erste Verteidigungssituation.
So muss man sich das vorstellen. Also der Vorteil, den die Israelis hatten gegenüber den Palästinensern, die Israelis, wie gesagt, Juden Europas mit Masse, haben ein europäisches Schulsystem durchlaufen. Das heißt, die Fähigkeit, einen Staat zu strukturieren, hatten sie. Diese Verkündigung der Unabhängigkeit findet ja
Also
im
ein Staat nach unserem
nach
Vorstellung.
unseren
Genau,
Vorstellungen zu
genau.
gründen, ja klar. Es ist ja Ben-Gurion, der damals die Urkunde verliest, der ist ja der Nationalratsvorsitzende. Das heißt, die haben im Vorfeld schon gewählt, die hatten also schon einen nationalen Rat, obwohl sie noch keinen Staat hatten und hatten einen Präsidenten davon gehabt. Also die Struktur eines Staates hatten die schon. Die hatten die ganzen Behörden gehabt, das heißt, die konnten mit dem Tag, wo die Verkündung war, eben anfangen zu arbeiten. Und das war das große Handicap der Palästinenser. Die Palästinenser hatten jetzt Land, aber dadurch, dass weder das Osmanische Reich noch die britische Besatzungsmacht sich um ein allgemeines Bildungssystem vor Ort eingesetzt hatte, man hatte ein Elitenbildungssystem gehabt im Osmanischen Reich, war das natürlich mit dem Bildungshintergrund des Einzelnen sehr übersichtlich gewesen. Und viele Palästinenser sind davon ausgegangen, das geht so weiter wie bisher. Wir haben jemanden, einen Clanführer, der uns eben sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und so haben die sich Staat vorgestellt. Und damit war natürlich die Grundfähigkeit, um einen Staat zu begründen, schlicht und ergreifend nicht vorhanden gewesen. Das ändert sich erst in den 80er Jahren. In den 80er Jahren geht die Europäische Gemeinschaft nach Palästina und finanziert dort Bildungsstätten, also führt ein Bildungssystem ein, auch Universitäten. Und Ende der 80er Jahre sind dann die Palästinenser so weit gediehen, dass sie zumindest schon mal eine Autonomie in eigener Regie stemmen können, weil sie jetzt eben das Fachpersonal dafür haben, um eine Verwaltung auch aufzubauen, um das Ganze eben auch zu kontrollieren.
Moment, Moment, das ist jetzt ja Vorgriff. Wir haben jetzt hier eine Diskrepanz. Du bist gerade in die 80er
Ja.
gegangen. Was ist dann, also du sagst, wir waren gerade bei der Landnahme, ganz kurz, bevor wir über die Landnahme in Israel selber reden. Wo bleiben die Palästinenser, die jetzt am Anfang entweder gegangen sind oder geblieben sind? Können wir das mit den heutigen Vorstellungen des eines Staats Palästina gleichsetzen? Wo geht das hin?
Ja, also erstmal sieht man natürlich die Ergebnisse des ersten israelisch-arabischen Krieges, arabisch-israelischen Krieges, je nachdem von welcher Warte Sie draufschauen. Die Palästinenser hatten im Norden des heutigen Israels auch ein größeres Landgebiet zugesprochen bekommen und das verschwindet komplett. Das ist also nicht mehr existent. Der Gazastreifen, der sich also auch noch an der ägyptischen Grenze entlang gezogen hat, verschwindet auch. Der Gazastreifen ist noch so ein kleines Restgebiet, quasi an der Mittelmeerküste, mit Grenze dann auch zu Ägypten, von einer Länge von 40 Kilometer, 10 Kilometer Breite. Der Gazastreifen war ursprünglich, wenn es auf den Landkarten nachschauen, viel, viel größer gewesen. Und auch das Westjordanland wird ein wenig eingedampft. Das ist also die Situation, die wir nach diesem ersten israelisch-arabischen Krieg eben vorfinden, dass die Israelis nicht nur die Arabische Liga abwehren konnten, sondern eben auch in der Lage waren, die von der UN vorgegebenen territorialen Zugehörigkeiten in ihrem Sinne zu ändern. muss man ganz vorsichtig sagen. Die Palästinenser, die das Land verlassen hatten, sie sind mit Masse nach Jordanien gegangen, nach Libanon und Syrien, die mussten nun feststellen nach dem Krieg, ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach, da wieder zurückzukehren. Vor allem Gebiete oder Teile der Gebiete, wo sie weggegangen sind, waren einfach nicht mehr existent gewesen. Und das ist ja einer der großen Probleme, die wir heute haben, dass diese palästinensischen Flüchtlingslager in Jordanien, in Libanon und Syrien bis zum heutigen Tag existieren, weil die eben nicht mehr zurückkehren konnten. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für die betreffenden Staaten. Jordanien ist das einzige Land, was den Palästinensern nach einigen Jahren dann die Staatsbürgerschaft gegeben hat, weil sie erkannt haben, die gehen nicht mehr weg. Im Libanon, in Syrien sind sie bis zum heutigen Tag persona non grata. Das heißt, wenn ein Palästinenser, der in einem libanesischen Flüchtlingslager ist, dieses Flüchtlingslager verlässt, ohne eine offizielle Genehmigung dafür zu haben, sagt der Libanon, dann musst du das Land verlassen, du darfst nicht mehr zurück in dein Flüchtlingslager, du darfst sowieso nicht nach Israel zurück. Die Frage ist, dann muss es irgendein Land geben, das eben solche heimatlos gewordenen Flüchtlinge dann aufnimmt. In Syrien ist im Augenblick dasselbe Problem. Syrien sagt dasselbe. Wir haben im Augenblick das große Problem mit Syrien. Aufgrund des syrischen Bürgerkrieges, jetzt die letzten Jahre, sind ungefähr 300.000 Palästinenser aus syrischen Flüchtlingslagern in die Türkei emigriert. Jetzt sagt Assad, ihr seid weg, ihr dürft nicht wieder nach Syrien rein, nach Israel dürft ihr auch nicht. Große Preisfrage, die Türken wollen die auch loswerden. Wo gehen die hin? Das wird also eine spannende Frage werden.
Also haben wir hier tatsächlich ausgehend von dieser Verschiebung im Jahre 47, 48 die Situation, wie wir sie heute treffen, dass wir tatsächlich ja diese Zersplitterung dann auf einmal aufreißen sehen.
Genau. Und wie du ja vorhin schon angesprochen hast, dann kommt es zur Landnahme. Es gibt hier zwei Erzählstränge, die ich auch beide hier anführen möchte. Es darf jeder für sich entscheiden, welcher eben besser liegt. Der Erzählstrang der Israelis, man ist also zu den Palästinensern hingekommen nach diesem Krieg und hat sie gebeten gehabt, das Land zu verlassen, weil man selber sich dort ansiedeln wollte, und die Palästinenser sind größtenteils, haben dem Folge geleistet. Die Palästinenser erzählen das anders, sie sagen, die Israelis haben uns nicht gebeten, das Land zu verlassen, sondern wir sind gezwungen worden mit militärischer Gewalt, und man spricht dann eben von der sogenannten Nakba, Nakba arabisch die Vertreibung. Und diese Nakba wird jährlich begangen bei den Palästinensern quasi als Erinnerung an diese Aktion, die die Israelis, so wie sie die Geschichte darstellen, eben begangen haben.
Also haben wir hier auch schon aktiv zwei Narrative an der Arbeit, die einander gegenüberstehen.
Ja.
Auch das etwas, was heutzutage eigentlich geläufig sein sollte. Narrative und Perspektiven gibt's ja immer auf die Dinge.
Wieder jeder soll das glauben, was er in seiner Auffassung, von seiner Auffassung her besser vertreten kann.
Es wäre jetzt wirklich spannend, darüber zu reden, wie Geschichtsschreibung in dem Zusammenhang funktioniert, aber Historiografie ist heute nicht unser Thema. Wäre aber mit Sicherheit genau interessant, mal in diese, sagen wir mal, Multiperspektivik weiter reinzugehen. Aber wir haben noch ein klein bisschen Strecke, weil wir sind jetzt ja bei der Nakba, quasi bei der Landnahme. Was passierte dann, nachdem diese Zersplitterung eingetreten ist, diese Spannungssituation aufgetreten ist? Wie entwickelt sich die Region weiter?
Bei diesem ersten israelisch-arabischen Krieg, eins haben wir vorhin noch vergessen zu erwähnen, auf dieser Landkarte, die die UN festgelegt hat, gibt es einen weißen Fleck, und dieser weiße Fleck heißt Jerusalem. Man hat nämlich gesagt, egal wem es von beiden geben, ob es Muslime geben oder den Juden geben, wir kriegen Knatsch um diese Stadt. Weil natürlich sowohl das Judentum wie auch der Islam hier eine ihrer wichtigsten Heiligtümer hat, wenn nicht sogar das Wichtigste. Bei den Juden ist es die Klagemauer, was das wichtigste Heiligtum ist. Bei den Muslimen ist es der Felsendom, von dem aus oder von den Grundmauern soll Mohammed ins Himmelreich aufgefahren sein. Und wie gesagt, man war sich klar, das funktioniert nicht, egal wem wir es geben. Also geben wir es gar keinem. Wir machen quasi hier eine internationale Stadt draus mit internationaler Verwaltung. In diesem ersten israelisch-arabischen Krieg gelingt es dann den Israelis, West-Jerusalem für sich zu erobern, nennen wir es mal. Und Ost-Jerusalem, die Altstadt, wird von einer jordanischen Legion erobert. Und Israel geht dann hin 1950 und erklärt, West-Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Und die Knesset, das israelische Parlament, sowie auch die Regierung wird nach Jerusalem verlagert. Die eigentliche Hauptstadt von Israel ist nach wie vor Tel Aviv, auch wenn Herr Trump 2017 was anderes gesagt hat. International anerkannt ist immer noch Tel Aviv. Also in dem Plan war es auch festgelegt worden, was ist quasi die Hauptstadt. Für die Israelis war es Tel Aviv, für die Palästinenser war es eben Ramallah im Westjordanland und Gaza ist es dann letztendlich, oder Gazastadt ist es dann im Gazastreifen geworden. Aufgrund dessen, dass die Israelis 1950 ihre Hauptstadt als Israel, Jerusalem proklamieren, sagen natürlich die Palästinenser, dann ist unsere Hauptstadt selbstverständlich Ost-Jerusalem, weil das haben die Jordaner erobert und das ist dieser Streitpunkt, wessen Hauptstadt ist nun Jerusalem. Und das muss man auf jeden Fall hier einführen, um auch diese Problematik irgendwie zu verstehen.
Erinnert jetzt spontan natürlich ein bisschen an das gespaltene Berlin. Wir alle kennen die Spannungen, die um die Stadt entstanden sind hier in Deutschland. Ich nehme an, in Israel dürfte es kein bisschen anders gewesen sein.
Ja, es war schon anders. Also es war keine Mauer da durchgezogen, es war keine Überwachung quasi. Man konnte sich noch frei bewegen, aber man hat eben den Anspruch, wenn die Israelis Jerusalem als Hauptstadt haben, dann hätten wir Palästinenser das gerne auch als Hauptstadt. Diese Spannung hat es auf jeden Fall gegeben. Es gibt immer verschiedene Phasen, sage ich mal. Es gibt Phasen, wo man gut miteinander kann und es gibt Phasen, wo man nicht so gut miteinander kann. Das hat natürlich dann auch immer mit irgendwelchen Feierlichkeiten zu tun. Wir haben es 2021 gesehen. Da hatten wir das große Problem gehabt, dass die Nakba, von der haben wir eben gesprochen, und die Rückeroberung Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 in die gleiche Woche gefallen, also der Gedenktag. Und dadurch hatten wir sowohl die, sagen wir mal, israelischen Hardliner, die also an diesem Gedenktag immer mit Flaggen durch die Altstadt von Jerusalem ziehen, um also auch zu provozieren, gehabt und gleichzeitig Nakba. Und das musste explodieren, das ging gar nicht anders. Und das erleben wir ja im Mai 2021, dass es dann eben auch zu einer einwöchigen Kriegshandlung kommt zwischen Palästinensern und Israelis.
Also ganz, ganz böse gesagt, noch ein Tropfen führt da mehr im Sprengstofffass rund um Jerusalem. Wir haben die Gebiete außenrum und wir haben die Ansiedlung des jungen Staates Israel. Wie gesagt, man kann es nochmal betonen, ursprünglich Israel natürlich nicht eine kriegerische Landnahme, aber natürlich innerhalb von 24 Stunden ist hier ein Krieg entstanden. Wie entwickelt sich das Land dann weiter? Was sind die nächsten Schritte, wenn wir jetzt über 1950 ungefähr mal rausgehen, also weiter nach vorn?
Ja, also die weitere Entwicklung ist eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Sicherlich gibt es da die ein oder andere Problematik, die vor Ort auftreten. Sicherlich eine ganze Menge davon, aber spektakulär wird es erst wieder 1956. 1956 ein wichtiges Datum, auch zu verstehen, was die Amerikaner mit der ganzen Situation zu tun haben. 1956 ist es so, wir haben in Ägypten einen Präsidenten namens Nasser. Und dieser Präsident sagt, der Suezkanal läuft über Gebiet von Ägypten, also gehört er auch uns. Zuvor war also die Wahrnehmung, dass der Suezkanal, ist ja von den Franzosen im 19. Jahrhundert errichtet worden, dass das mehr oder weniger ein internationales Gewässer sei, obwohl es diese Bezeichnung noch nicht offiziell dafür gab. Weil diese ganzen Bestimmungen, wie das mit dem internationalen Seerecht ausschaut, 6-Meilen-Zone, 12-Meilen-Zone, 200-Meilen-Zone, das wird erst Mitte der 50er Jahre festgelegt. Das ist noch gar nicht so alt. Und der Herr Nasser sagt also, nein, der Suezkanal gehört Ägypten und die Franzosen und Briten, die zu diesem Zeitpunkt noch sehr starke Interessen im pazifischen Raum hatten, sprich Kolonien, haben nun befürchtet, zu Recht oder zu Unrecht, brauchen wir nicht diskutieren, sie haben es befürchtet, dass Herr Nasser entweder französische und britische Schiffe gar nicht mehr durchlässt oder dann Bedingungen knüpfen könnte. Und das wollten Briten und Franzosen so nicht mit sich machen lassen. Und dann war die erste Idee der Briten und Franzosen, ja gut, dann besetzen wir den Suezkanal, dann ist der wieder unser. Da ist man von der Idee abgekommen, ist vielleicht doch nicht so ganz geschickt. Wir machen das anders. Man hat sich dann an den Staat Israel gewandt und gesagt, wie wäre es denn mal, wenn ihr euch für diesen ersten israelisch-arabischen Krieg rächen würdet, wenn ihr quasi Richtung Kairo marschiert.
Und wenn ich muss jetzt ganz, ganz speziell fragen. Reden wir hier von Polemik oder ist das tatsächlich historischer Brief, dass ihr die Aufforderung quasi der alten Besatzermächte an den neuen Staat ergeht.
Das ist genauso abgelaufen. Sie sollen also Richtung Kairo marschieren und haben die Briten und Franzosen gesagt, wenn ihr am Suezkanal angekommen seid, dann kommen wir Briten und Franzosen, stellen uns an den Suezkanal und sagen, ihr bösen Israelis dürft das nicht. Und dass ihr das kein zweites Mal versucht, bleiben wir hier stehen. Was ich echt anhöre, du hast es schon richtig formuliert, wie eine Räubergeschichte, genauso ist abgelaufen. Und die Israelis marschieren also über den Sinai Richtung Suezkanal, da stehen dann die Briten und Franzosen, sagen, ihr dürft nicht weiter, ihr dürft nicht Ägypten angreifen. Und dann schaltet sich die UN auf und sagt, sag mal, was geht denn da eigentlich ab? Das könnt ihr doch so nicht machen. Israel muss sich sofort wieder zurückziehen. Briten und Franzosen müssen sich zurückziehen. So geht das hier nicht. Israel sagt, ja, aber wir haben die Angst davor, die Befürchtung, dass Ägypten immer wieder uns angreifen könnte. Erkläre ich gleich noch warum. Und wir wollen einfach den Schutzpuffer haben. Dann sagt die UN, gar kein Problem. Wir garantieren als UN die Unversehrbarkeit von Israel. Da sagen die Israelis, bevor ihr anfangt zu diskutieren, ist das Thema schon durch. Darauf können wir uns nicht verlassen. Und dann schalten sich die Amerikaner auf. Die USA sagen...
auch nicht ganz zu Unrecht übrigens, was Israel da gesagt hat.
Selbstverständlich. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann schalten sich die USA auf und sagen, passt mal auf, wir garantieren die Unversehrtheit von Israel. Und wir sind jetzt auch sehr dafür, dass sich Briten und Franzosen wieder zurückziehen. Und man regelt das mit dem Suezkanal. Der Suezkanal wird zu einem internationalen Seeweg. Er gehört Ägypten. Ägypten darf also die Gebühren dafür kassieren, hat allerdings auch den Auftrag, den Kanal so weit auszubaggern, dass immer die aktuellen Schiffe auch da durchfahren können. Und Ägypten, das Einzige, was sie sich bei den Verhandlungen durchsetzen konnten, sie haben gesagt, wenn eine Nation Krieg führt, dann dürfen auch Kriegsschiffe von dieser Nation durchfahren, aber sie dürfen nicht in Ägypten anlanden. Sie dürfen also durchfahren, aber nicht links oder rechts ans Ufer gehen. Ja. Ganz genau. Das war das Einzige, was die Ägypter durchsetzen konnten in ihrem Sinne. Ansonsten sind sie quasi leer ausgegangen, sich da machtpolitisch zu positionieren. Briten und Franzosen haben sich daraufhin wieder zurückgezogen. Ist das, was sie erreichen wollten, nämlich dass sie weiter den Kanal uneingeschränkt nutzen konnten. Das war jetzt so festgelegt worden und alles andere war dann nebensächlich. Die Israelis ziehen sich auch wieder zurück und alles ist gut.
Woher kommt dann jetzt die besondere Position der Amerikaner gegenüber Israel? Ist das alles auf diese Krise zurückzuführen? Ist das wirklich das Sprungbrett? Weil wir haben jetzt schon zwei der ehemaligen Besatzungsmächte gehört. Klar, das ist ersichtlich, wo die ihre Stakes haben in dem Spiel, also England und Frankreich. Und auch die UN, die hier reguliert, das lässt sich sehen. Ist das für die USA dann tatsächlich das Sprungbrett in diese Region rein?
Ja, die USA waren vorher schon da gewesen. Die USA haben schon Ende der 40er Jahre damit begonnen, die Briten, die ja vorher die dominante Nation mit den Franzosen, die ist allerdings nicht so stark aufgetreten, hier waren, abzulösen. Ob man das im Iran anschaut, überall werden die Briten quasi nach und nach von den Amerikanern abgelöst. Also die Amerikaner machen jetzt natürlich ihrer weltpolitischen Anschauung hier, werden sie gerecht, indem sie also quasi als die große Weltpolizei eben auftreten. Ein Status, den sie eigentlich teilweise bis zum heutigen Tag noch nicht abgelegt haben. Obama war da mal ein bisschen anderer Meinung, aber müssen wir mittlerweile sagen, die Amerikaner sind nach wie vor noch die Weltpolizei. Und damit fangen sie also an, sich quasi hier als der Schiedsrichter einzuklinken, der dann eben hier auch die Regeln so ein bisschen mitbestimmt. Und aufgrund dieser Suezkrise halten die Amerikaner bis zum heutigen Tag, man könnte es jetzt etwas polemisch formulieren, schützen ihre Hand über Israel. Weil wir haben ja eine Reihe von UN-Resolutionen schon erlebt, die sich gegen den Staat Israel gewandt haben. Dankeschön. Und jedes Mal ist das durch das Veto der USA gekippt worden. Es sind also ganz, ganz, ganz wenige Resolutionen gegen Israel durchgegangen, immer nur dann, wenn die Amerikaner sich ihrer Stimme enthalten haben. Weil wenn sie Nein sagen, ist das Ding immer durch. Ich habe vorhin noch erwähnt, dass Ägypten, muss man kurz beschreiben oder besondere Betrachtung geben, Ägypten war natürlich auch für die Amerikaner so ein Dorn im Auge gewesen. Weil Ägypten war ein Vasallenstaat der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen ist natürlich auch ein Engagement der Amerikaner hier auch aus dieser Perspektive einmal zu betrachten. Und Ägypten hat also sehr groß profitiert von der Sowjetunion. Aswan-Staudamm dürfte dem einen oder anderen Begriff sein. Und Ägypten ist also immer regelmäßig von der Sowjetunion militärisch aufgerüstet worden. Und Ägypten war eben auch einer der Gründungsstaaten der Arabischen Liga. Besonders dieser Präsident Nasser, sehr beliebt in der arabischen Welt, war so eine Führungsikone quasi gewesen. Nasser hat nämlich auch dafür gesorgt, wir haben in Palästina zeitgleich eine Vielzahl von palästinensischen Organisationen, Kleinstorganisationen. Und man hat dann gesagt, ja, wir brauchen als arabische Liga einen Ansprechpartner, und da wir dann 20 verschiedene Ansprechpartner haben, damit kommen wir auch nicht weiter. Und auf Wunsch von Ägypten wird dann die PLO gegründet. Und der Führer der PLO wird dann erstmal ein Freund von Nasser, auch ein Ägypter, und ja, später wird es dann Yasser Arafat, den Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Die PLO ist also quasi der Dachverband aller palästinensischen Organisationen, die sich nach 1948 da in Palästina gegründet haben, um das so ein bisschen auch eine Struktur reinzubringen.
Ganz kurz, bevor ich hier für den ersten Teil mal abschließen würde. Du hast noch erwähnt, dass Israel in der Suezkrise darauf angespielt hat, ja, aber sie haben Angst davor, dass Ägypten sie angreift. Wo kam jetzt diese Angst her, dass da von Süden auch noch Ägypten auf das Land geht?
Ja gut, auch so im ersten israelisch-arabischen Krieg ging das von Ägypten aus. Die arabische Liga war mit Masse dominiert gewesen von diesem Präsidenten Nasser aus Ägypten. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, Ägypten, Vasall der Sowjetunion, wird aufgerüstet von der Sowjetunion. Und wir sehen dann auch in der späteren Folge, dass jedes Mal, wenn die aufgerüstet worden sind und dann wieder am Limit waren, was sie an Waffen aufnehmen konnten, sind die immer gegen Israel marschiert. Und gerade Ägypten hat in der Arabischen Liga einen ganz großen Ton angeschlagen gegen Israel. Und das, was die Arabische Liga quasi als gemeinsames außenpolitisches Element hatte, später auch als innenpolitisches Element oder als einziges Element, der Hass auf Israel. Also das hat die Arabische Liga offen nach außen kommuniziert. Wir wollen keinen jüdischen Staat in dieser Region haben. Ganz einfach. Und Ägypten ist, wie gesagt, der dominante Staat vor Ort.
Damit würde ich an der Stelle für die Episode quasi den Schlussstrich ziehen, ganz kurz. Wir sind immerhin schon in der Situation, dass wir ganz klar, wir haben die alten Besatzungsmächte vor Ort, wir haben England, wir haben Frankreich, wir haben die Kaltkriegsmächte, die hier teils Proxy, teils direkt vor Ort mit Russland und den USA im Grunde genommen auftreten. Wir haben die Arabische Liga gegründet, die, wie du am Ende auch gesagt hast, klare Ansichten über den Staat Israel hat. Wir haben bereits die Zersplitterung. Wir haben die Zersplitterung der Palästinenser bereits in diese Aufteilung in Süden, in den Gazastreifen, in die Lager im Norden. Wir sehen bereits hier in Umrissen, wo die Geschichte dann hinführen wird und was die Komplexität ausmacht, die da ist. Dann danke ich dir jetzt für dieses Gespräch und wir reden beim nächsten Mal ab da weiter.
Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich natürlich bei dir bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, das mal so ein bisschen darzustellen. Vielleicht war es auch für die Zuhörer interessant zu wissen, welch eine Komplexität eigentlich von Anfang an in dieser Region einfach vorhanden war. Man kann das eben nicht einfach sagen, das ist so und das ist so und wenn die sich einfach einigen, dann passt das. Das sind einfach zu viele Akteure mit dabei.
Und was gibt es dann quasi in der nächsten Episode für uns? Was sind die nächsten Outline-Punkte, die wir dann treffen werden?
Naja, wir werden uns natürlich unterhalten über den Sechstagekrieg 1967, den Yom Kippur-Krieg 1973 und natürlich, was natürlich ein wichtiger Part ist, ist der Friedensschluss zwischen Ägypten und Israel 1978-79 und dann werden wir uns wahrscheinlich dann so langsam aber Richtung der 90er Jahre bewegen, wo wir dann eine große Friedensofferte erleben, sowohl seitens der Palästinenser als auch von seitens der Israelis. Also da waren wir doch alle sehr gute Hoffnung gewesen, dass das ein glückliches Ende nehmen könnte.
Dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Raucherpause und dann würde ich sagen, mach mal weiter.
Ja.
Das wird gut auch. Ich sehe es sogar als 3 Folgen, weil du hast recht mit den 90ern und am Ende können wir den Bogen schlagen. Ich glaube, wir haben einen guten Flow gefunden. Ja. Bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Und mir ist es heute lieber, weil wir Zeit haben.
Ja, das mag